Die Pressefreiheit in der BRD wird von der Regierung zunehmend eingeschränkt. Wer es als freier Journalist wagt, die Regierung offen zu kritisieren, bekommt entweder Besuch von Spezialkräften der Polizei oder wird, wie kürzlich geschehen, von einem deutschen Gericht wegen Majestätsbeleidigung verurteilt, 7 Monate Gefängnis auf Bewährung. Uns, Apolut, wurde erneut das Spendenkonto gekündigt. Wir sind den Regierenden ein Dorn im Auge, machen also alles richtig. Journalismus ist, etwas zu veröffentlichen, was andere nicht wollen, dass es veröffentlicht wird. Alles andere ist Propaganda. George Orwell. Dieses Land soll ganz offiziell kriegstüchtig gemacht werden und dagegen senden wir an. Deutschland muss friedensfähig bleiben. Nie wieder Krieg. Unsere Arbeit, finanziert durch eine breite Community, fühlt sich diesem Credo verpflichtet. Folgt dem Link apolut.net/unterstützen und helft uns wie bisher mit euren Daueraufträgen, damit wir unabhängige Berichterstattung gewährleisten können. Jeden Tag sagen, was ist. Apolut.
Von wegen Urgestein der SPD. Ich bin von der SPD gesteinigt worden. Das sagt der Arzt Dr. Wolfgang Wodak, der ganz nebenbei Facharzt für Innere Medizin, Facharzt für Pneumologie, für Epidemiologie und für Gesundheitswesen gewesen ist und auch noch Amtsarzt. Ja, im Gespräch mit Dr. Wolfgang Wodak jetzt die Fragestellung, was kann eigentlich ein Virus, der im Labor designt wurde, kann der sich einfach so weltweit verbreiten oder gibt es da vielleicht Schwierigkeiten von der Biologie, von der Evolution? Und was ist los mit den Todesfällen ganz am Anfang der Pandemie im Jahr 2020? Sind diese Häufung der Todesfälle durch ein Virus entstanden oder sind die eventuell durch ganz was anderes entstanden? Das wird auf jeden Fall ein weiteres Puzzlestück in dem ganzen Puzzle, was sich um die Corona-Pandemie inzwischen schon fast zusammengesetzt hat. Bleiben Sie dran, wird ein spannendes Gespräch.
Im Gespräch.
Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Herr Wodak, Sie haben jetzt sich schon mehrfach zum Thema Viren und vor allen Dingen zum Thema Corona geäußert. Und dann gibt es immer wieder sehr, sehr differenzierte Äußerungen von Ihnen, die dann meistens in der Community, die das Ganze verfolgt, dann relativ undifferenziert weitergegeben werden. Und es war interessant genug, was da lief, um Sie auch mal wieder einzuladen zum Gespräch. Vielleicht steigen wir mal mit einer Sache ein, die noch zu Zeiten des Corona-Untersuchungsausschusses lief. Da hatten Sie ja so eine Art Begegnung der dritten Art, könnte man sagen. Also da wurde erstmal generell gefragt, gibt's denn überhaupt Viren? Und ja. Da haben ja dann Mediziner und Biologen wahrscheinlich eine relativ eindeutige Sichtweise, aber da sind wir vielleicht eine ganz besondere Art von Mensch. Es gibt andere, sagen, es gibt gar keine Viren.
Ja, also erstmal muss ich korrigieren, den Corona-Ausschuss gibt's noch immer. Und und zu dem Thema, ja, das ist ja schon ein bisschen her jetzt.
Das meinte ich damit, ja.
Das war sehr, ja, es war ein sehr unerfreuliches Gespräch, weil diese theoretischen Erwägungen, die notwendig sind, um das, was verschiedene Menschen unter Viren verstehen, um sich darauf zu einigen, müsste man die Definition erstmal sich genauer angucken und müsste man mal gucken, ja, welcher Teil des Lebens um uns herum wird denn als Viren bezeichnet? Und das ist ja so, ja, wie soll ich sagen, das ist ja jetzt verkürzt, dieser Begriff wird verkürzt benutzt und wird benutzt von Virologen. Und die Virologen, das sind Leute, die sind in der Öffentlichkeit jedenfalls, wenn sie dort erscheinen, dann sind sie meistens, sind das so taxonomische Dinge, die sie beschreiben, irgendwelche Sequenzen, die sie beschreiben, wie sich die ändern, diese Sequenzen. Und dann geben sie den Namen und dann gucken sie nach Ähnlichkeiten und so weiter. Also das sind Dinge, die für mich sind mir zu formal. Für mich sind Viren von der Funktion her, von der biologischen, systemischen Funktion her, sind es Pakete mit genetischen Informationen, die verschickt werden innerhalb des Menschen und außerhalb des Menschen und nicht nur zwischen Menschen, sondern auch zwischen allem, was lebt, werden diese kleinen eingewickelten genetischen Informationen, RNA oder DNA, die werden in der Biologie benutzt, als Kommunikationsmittel benutzt. Und diese Kommunikation, die entsteht, wenn der Wirt eine Antwort geben kann. Vorher ist es ja keine, dann prallt das einfach ab, da passiert gar nichts. Aber wenn der Wirt da eine Antwort geben kann, das heißt, wenn er empfänglich ist für derartige Informationen, dann sieht man auch die Reaktion und dann kommt es zu einer Interaktion zwischen diesen beiden Lebewesen. Eine, der das abgegeben hat, dieses Paketchen, diese Information, das kann ein Tier sein, das kann eine Pflanze sein, das kann ein Mensch sein, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und im anderen Fall dann eben ein Mensch, der darauf reagiert mit seinem Immunsystem. Das sind ganz komplexe Kommunikationsvorgänge, die laufend stattfinden und immer stattfinden. Und zwar schon bevor es Menschen gab. Und wir Menschen sind so geworden, weil wir da mitkommuniziert haben. Wir haben in der menschlichen Entwicklung haben wir praktisch laufend Informationen gekriegt in Form von kleinen eingewickelten DNAs und RNAs. Und die haben dazu geführt, die wurden von unserem eigenen Körper dann oder von unseren eigenen Zellen wurden die verwertet oder nicht verwertet. Entweder abgewehrt oder eingebaut, je nachdem. Das ist ein Vorgang, der in Evolution natürlich sehr, sehr lange dauert. Und anscheinend haben sich einige dieser Informationen bewährt, dass wir so geworden sind, wie wir sind. Wir legen keine Eier mehr. Und wir können viele Dinge, diese Lebewesen, die wir als Tiere bezeichnen, nicht können. Also von daher ist da eine ganze Menge in uns eingebaut worden und in uns wirksam. Das verdanken wir diesen eingewickelten kleinen Stückchen von Nukleinsäuren. Und das ist eigentlich eine wunderbare Sache. Und die ganze Biologie, die jetzt davon ausgeht, dass sie ein Lebewesen definiert durch die DNA, durch die Doppelhelix in den Chromosomen, die ist ja, das wurde ja modern so vor 50 Jahren ungefähr. Oder Watson Crick haben das noch eher entdeckt. Aber dass man so richtig Jahren, den Menschen genau. jetzt, dass man sequenzierte und dass man anfing, das menschliche Genom zu entschlüsseln, da war man ja ganz stolz, dann gab es Patente auf Abschnitte. Aber das ist ja so kurzsichtig, was da gemacht wird. Da sind ja so viele Prozesse, die epigenetische ablaufen, die also im Zellkern und auch in der Zelle ablaufen, die viel, viel komplexer sind, die mit vielen Rückkopplungen aufeinander einwirken. Und das ist etwas, wenn man das beschreiben will, da reicht ein dickes Buch nicht aus. Also von daher ist diese Diskussion, die da geführt wurde, gibt es Viren, gibt es keine, und die ist so dumm, dass ich wirklich ärgerlich geworden bin. Das stimmt und das tut mir leid. Ich hätte ein bisschen geduldiger sein müssen. Aber die beiden waren auch so aggressiv und waren so dogmatisch, dass ich da gedacht habe,
Jetzt nee. Ist das Wort bei Ihnen gefallen. Ich wollte das schon nennen. Also da ist ja eine ganze Menge Dogmatismus mit dabei. Wobei das natürlich für den Eingeweihten auch ein bisschen erheiternd wirkte auch. Also das war jetzt nicht so so trocken wie sonst manchmal, wenn es um Fachfragen ging. Aber wir müssen noch mal ein paar trockene Fachfragen klären, weil Sie haben gerade von Epigenetik gesprochen. Also das heißt Genetik, die Lehre der Erbsubstanz, die Lehre von den Nukleinsäuren, könnte man sagen. Was ist denn jetzt die Epigenetik?
Ja, das heißt, dass wir dieses Buch, was wir da haben, diese riesigen Möglichkeiten von Buchstabenkombinationen, die wir in unseren Chromosomen haben und in unser DNA haben, die werden manchmal gelesen und manchmal nicht gelesen. Und da gibt es Vorgänge, die dazu führen, dass einige dieser Buchstaben, dieser Codes gelesen werden und dann können dann Aminosäuren entstehen und dann können da auch Proteine zusammengebastelt werden. All das kann unsere Zelle dann machen oder können die Aminosäuren aus der Flüssigkeit rausholen, aus der Zellflüssigkeit und dann zusammensetzen. Das sind Dinge, die abgelesen werden, aber da ist jemand, die Epigenetik ist praktisch das Blättern in dem Buch oder das welche Seite man aufschlägt und weshalb und wie lange man sie aufschlägt und ob sie vielleicht sogar gelöscht wird oder ob, also da sind so viele Prozesse, und da sind so viele, die auch in dem Buch blättern gleichzeitig, so viele verschiedene Einflüsse, die manchmal chemischer Natur sind, die manchmal vielleicht auch physikalischer Natur sind, die wir vielleicht auch gar nicht kennen. Und wahrscheinlich kennen wir die allermeisten von denen noch nicht. Aber es ist jedenfalls ist eine sehr spannende Geschichte. Und aber immer ist es so, dadurch kennzeichnet sich ja Leben oder dadurch zeichnet sich das Leben, was wir Leben nennen, aus, dass es Kommunikationsprozesse sind. Und Kommunikationsprozesse gibt es nur, wenn es eine Feedback gibt, wenn es eine Rückkopplung gibt. Wenn das, was bewirkt wird, wieder woanders erkannt wird. Und was verändert wird, muss irgendwo erkannt werden. Und dann kann es eine Reaktion darauf geben, die dann auch wieder erkannt wird, die dann andere Reaktionen auslöst. Das sind so viele vernetzte Regelkreise dort in jeder Zelle, die wir haben. Und in jedem, allem, was lebt, findet das statt. Und das Ganze ist so gewaltig, dass es, ja, wenn ich mir die Leute angucke jetzt, die in der Biologie forschen, dann denke ich immer, ein einzelner Mensch, der sein ganzes Leben sich um Wegwespen kümmert zum Beispiel und Spezialist ist für die vielen tausend Arten von Wegwespen, die es gibt. Die sind ja auch noch wieder alle unterschiedlich. Da kann man sich auch die Chromosomen angucken. Eben bin ich spazieren gegangen hier durch den Olivenhain und habe eine Vielfalt von Blumen gesehen und Insekten gesehen. Gelbe Schmetterlinge, weiße, graue und Würmer krochen da rum und Käfer und unterschiedlich große Ameisen. Und also unheimliche Vielfalt von Leben. Und das Ganze ist ja in engem Kontakt miteinander. Und der eine lebt vom anderen. Nicht? Die leben ja auch denn zusammen. Also wenn ich da einen Biologen mir vorstelle, was sucht er sich denn aus? Wofür interessiert er sich denn? Was von diesen vielen Möglichkeiten, welcher von diesen vielen Möglichkeiten geht er überhaupt nach? Und dann, wenn man als Mensch diesen Dingen nachgehen will, diesen Kommunikationsprozessen, die wir Leben nennen, dann haben wir, da, die sind so, ist eine so überwältigende Zahl von Möglichkeiten, dass man da was sich aussucht, was man denn genauer beobachtet und beschreibt. Das müssen immer Fachidioten werden. Das geht gar nicht, weil unsere Kapazität, Dinge zu sehen, zu überblicken und die Zwischenwirkungen zu verstehen, die ist viel zu klein.
Ja, also ich versuche das nochmal mit eigenen Worten zusammenzufassen. Ich gehöre ja auch zu diesen Biologen, die sich dafür interessiert haben, für das Leben. Und ich habe also tatsächlich eine ähnliche Erfahrung gemacht, wie Sie gesagt haben. Es ist also überwältigend, was da ist. Also Genetik, ein Gen ist ja eine Einheit auf diesen Nukleinsäuren. Üblicherweise bei höheren Lebewesen eigentlich immer DNA. Da ist das Gen also quasi die Bauanleitung für ein Protein, ein Eiweiß. Das kann ein Enzym sein, das kann ein Strukturprotein sein, also irgendetwas, was für den Aufbau der Zelle nötig ist. Das ist dann bei Bakterien ja meistens zusammenhängend, eigentlich immer zusammenhängend. Das heißt also, das Gen fängt vorne an und hört hinten auf und dazwischen ist halt dieses Eiweiß, was dann am Ende in Aminosäureketten dann ausgedrückt wird und dann, okay, das ist dann zusammenhängend. Dann kommen jetzt irgendwann die höheren Lebewesen, also so, da wird das schon komplizierter, ne? Dann haben wir einen Zellkern und dann ist das schon unterbrochen, diese Sequenz, die ich da habe. Dann kommen da Exons und Introns, also Stellen, wo das Gen drauf ist und Stellen, wo das Gen nicht drauf ist, da muss das am Ende noch wieder zusammengeklebt werden, damit es wieder richtig stimmt. So, und jetzt kommen wir zur Epigenetik. Das heißt also, das ist eine ganz interessante Geschichte. Das heißt also, ich kann sogar im Laufe meines Lebens bestimmte Gene an- und abschalten, je nachdem, was ich für äußere Anforderungen habe, also welche äußeren Anforderungen an den Organismus gestellt werden. Und was dann sehr interessant ist, ich kann diese epigenetischen Einstellungen oder Eigenschaften, die sich da ergeben, auch direkt an die Nachfolgegeneration weitergeben. Das heißt also zum Beispiel, wenn ich mich recht entsinne, vielleicht können Sie es bestätigen, es gab gerade Forschung im Zuge der Weltkriege. Also zum Beispiel Leute, die an Hunger gelitten haben. Und da gab es in Skandinavien, ich glaube in Finnland war diese Untersuchung, also sehr immer entlegene Dörfer sind das ja dann, wo man als Genetiker sich freut, weil man dann halt sehr schöne Forschung betreiben kann, weil die meistens genetisch sehr homogen sind, die Gemeinschaften, die da leben. Dann stellte sich raus, also dass die Menschen, die mit Eintritt in die Pubertät hungern mussten, die haben dann die Nachkommen, die sie gezeugt haben, haben signifikant länger gelebt.
Ja.
So. Das Erste, was ich gemacht habe natürlich, also mein Vater ist auch Kriegskind, ich habe gefragt, Papa, musstet ihr denn hungern? Und er sagte, nö, also das mussten wir nicht. Und ich dachte im ersten Moment, schade. Im zweiten Moment dachte ich, Gott sei Dank, natürlich. Ja, also gut, also das sind solche Sachen. Oder zum Beispiel, dass Leute, die sehr viel Leid erlebt haben, sehr viel traumatische Erlebnisse hatten, ja, was ja auch ein Kriegsfall war, die vererben dann zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ne? Also in Form von allem, was mit Blutdruck zu tun hat und solche Geschichten.
Obwohl das ja nur Endpunkte sind, nicht? Die dazwischen, zwischen den, wie sich Dinge äußern, die in unserem Körper verändert werden, sodass wir sie makroskopisch oder dass wir sie direkt sehen und erleben können und zählen können, das ist etwas dazwischen, da gibt es eine ganze Menge Prozesse. Weshalb denn das so ist, dass sie älter werden? Da können noch viele andere Stufen dazwischen gewesen sein, die miteinander zusammen. Also da ist ein großes Bias-Spektrum oder ein Fehlerspektrum dann möglich. Aber ich finde jedenfalls diese Zusammenhänge, dass unser Körper biologisch lernt, ohne dass wir jetzt bewusst das wahrnehmen, dass unser Körper sich umformen kann, sich anpassen kann an die Umwelt. Also denk mal allein das, was in der Transplantationsmedizin ja auch immer diskutiert wird, dass Menschen, die lange zusammenleben, die engen körperlichen Kontakt haben, die Ehepaare, die sich viele Jahre kennen, dass auch wenn die unterschiedliche Gewebstypen haben, also immunologisch unterschiedlichen Charakter haben, diese Zellen, können die Organe von den Menschen sind besser verträglich, wenn der Ehepartner oder der langjährige Partner dann eine Niere spendet, dann die haben sich aneinander angeglichen und zwar so, dass das Immunsystem sagt, okay, dich habe ich schon irgendwann mal kennengelernt und da hat also die ganze Reaktionsmöglichkeiten des Körpers sind dann anders.
Also das ist ja organisch fremde Gewebe wird gar nicht mehr als fremd erkannt, weil das schon so vertraut ist, weil immer wieder wie Sie sagten, eine Kommunikation da war und immer wieder Austausch da war.
Und also, wir haben noch nicht gesprochen über die Rolle der Phagen zum Beispiel. Wenn wir da an das Mikrobiom und an das Mikrobiom denken, was da so alles passiert.
Da wollte ich gerade eine Frage zu stellen, weil Sie haben mir eigentlich den Einstieg gegeben, aber ich habe ihn nicht greifen können, weil es noch weiter ging mit Ihrer Aussage. Ja. Sie sagten, wir legen ja keine Eier mehr. Das ist ja eigentlich schon die Steilvorlage gewesen. Woran liegt das denn, dass wir keine Eier mehr legen? Und jetzt kommen wir dann mal nicht zu den Phagen vielleicht, aber zu Retroviren zum Beispiel.
Das sind die Retroviren, die irgendwann mal gekommen sind und die es ermöglicht haben, dass im Uterus oder da, wo normalerweise das Ei gewachsen ist, dass sich das Ei verbinden konnte und nicht abgestoßen wurde von der Innenseite von der Uterusmucosa. Das heißt, es wurde toleriert plötzlich. Da sind solche Eiweiße wie Syncytin spielen da eine große Rolle. Und da gibt's also ganz viele verschiedene, gibt's mehrere Theorien. Und das ist sicherlich nicht nur eine Veränderung gewesen, sondern es ist sicher eine Kaskade von Veränderungen, die dazu geführt hat.
Syncytin ist schon ein interessanter Name. Dann gibt's ja sowas wie Syncytien. Was sind denn das?
Ja, das sind Zellen, die zusammenwachsen, sich zusammenschließen. Und es gibt ja auch Krankheiten, da bilden sich dann Riesenzellen. Und man hat zum Beispiel das Paul-Ehrlich-Institut hat eine Forschung gemacht, 2021 im Februar veröffentlicht, wo sie festgestellt haben, dass die Spike-Proteine zum Beispiel zur Riesenzellbildung, also zu Syncytien führen. Nee, das heißt, also, da kann es bestimmte Proteine geben, die das dann machen. Oder Teile von Viren auch nur. Vielleicht können auch Phagen da eine Rolle spielen. Also es gibt ja auch Krankheiten, zum Beispiel die Riesenzellarteritis, nicht die sehr schmerzhaft ist. Da hat das oder solche großen Syncytien bilden sich auch bei der Tuberkulose zum Beispiel unter bakteriellem Einfluss. Also es gibt da biologische Prozesse und biologische Kaskaden, die wir noch nicht ganz durchschauen, aber dass sich Zellen zusammenschließen unter bestimmten Einfluss, dass Zellen zu einer Zelle verschmelzen, dann aber irgendwann absterben, wenn es zu viele werden und all diese, dann werden die aufgelöst, aber was dann mit den Teilen passiert, das sind dann wieder diese Teilen dieser aufgelösten Zellen, wenn eine Apoptose stattfindet und die Zelle praktisch sich auflöst und das Innere freigesetzt wird, da sind in der Zelle so viele Informationen, die freigesetzt werden und die dann durch den Körper schwirren, als Signale, da ist was passiert. Und da sind dann wieder Empfängerzellen, die diese Informationen auch vielleicht verwerten können. Also diese Kaskaden, die da möglich sind, Informationskaskaden innerhalb von lebenden Organismen, die sind so komplex, dass ich wirklich diesen Spruch so gut finde, der da sagt, it's irreducible complexity of life. Also ihr könnt euch noch so anstrengen, ihr Menschen, ihr armseligen Kreaturen, das, was es da gibt an Leben, das könnt ihr nie richtig erfassen.
Ja, es gibt ja Leute, die da anderer Meinung sind. Das sind ja dann halt meistens auch Gentechniker, die dann halt sehr umfangreich in das Leben eingreifen. Jetzt sind wir schon mal, also Synzytien, da bin ich ja auch dann bei der Plazenta. Das heißt also, das ist also auch ein Zusammenschluss von verschiedenen Zellen. Das heißt, habe ich richtig verstanden, also so ein Synzytium ist das Ergebnis eines Virus, was sich vor Jahrmillionen mal da reingeschnitten hat in das menschliche Genom, jetzt dafür sorgt, dass es bei Säugetieren eine Plazenta gibt und deswegen legen wir keine Eier mehr. Du bist richtig verstanden.
Ja, wie das genau geschehen ist, kann ich nicht beschreiben.
Das war ein Bestandteil dieses Prozesses dann sozusagen.
Ja, das heißt also, dass die Retroviren da eine riesige Rolle gespielt haben, das ist so in der Publikation, die ich kenne, ist das also wohl ziemlich zweifellos der Fall.
Mhm. Das heißt also, wir Säugetiere sind das Ergebnis von Viren. Jetzt haben Sie eben gerade schon den Begriff Phage genannt.
Ja.
Der wird ja, es ist auch ein Virus, aber es ist ein besonderes Virus. Vielleicht gehen Sie darauf nochmal ein.
Ja, es ist spezialisiert auf Bakterien eben. Diese Phagen, die können Bakterien töten, abtöten zum Beispiel. Vielleicht können sie auch nur verändern, das weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich auch möglich. Jedenfalls haben sie einen Einfluss auf das Mikrobiom. Und die wichtigste Funktion, die wir so in der Medizin beobachten, das ist, wenn im Darm praktisch das Mikrobiom im Darm, wenn das durcheinander kommt, wenn also da wir eine Infektion haben und da plötzlich Keime wuchern, die uns krank machen, dann können die Phagen, die dort ansässig sind, überall, die können wieder dafür sorgen, dass das Quorum wieder stimmt. Offenbar gibt es da Prozesse, die Alarm schlagen, wenn die Zusammensetzung der Bakterien, die wir brauchen im Darm, nicht denn Milchsäure und Kolibakterien, was da alles ist, wenn das nicht stimmt, dann ist da ein so wie eine Art Geschäftsführer, der macht Alarm wie im Bundestag, nicht? Da muss ja auch das Quorum immer stimmen. Da sind ja so und so viel, da hat die eine Fraktion hat so und so viel Stimmen, die andere Fraktion so und so viel. Und da sitzen vorne in der ersten Reihe immer die Geschäftsführer und die sagen, wenn sie merken, es kommt zu einer Abstimmung und die sind nicht alle da, die Abgeordneten, dann schlagen die Alarm. Und dann unterbrechen die Sitzung und schlagen Alarm und dann gibt es möglicherweise einen Hammelsprung und all diese Sachen. Also da gibt es Mechanismen, die dafür sorgen, dass das Quorum dann wieder stimmt. Sonst würde ja die Regierung jede Woche gestürzt werden können. Und wünscht also man jetzt sich
könnte der naive Zuschauer auf die Idee kommen, dass der Bundestag sich nach der Darmflora des Menschen richtet.
Es geht um die Funktionen des Quorums. Es ist ein System, welches eine Stabilität braucht.
Ich glaube, wir hatten gerade eine Steilvorlage für jeden Comedian gerade.
Jetzt können die sich streiten, wer die richtigen Darmbakterien sind.
Genau. Okay, also jetzt kommen wir mal ins Eingemachte. Das heißt also, Sie haben eine ganze Menge Aussagen zu Viren gemacht. Wir haben jetzt ja gesehen, dass also dieses neuartige Virus SARS-CoV-2 Sequenzen enthält aus dem HIV. Soweit war das bekannt. Das ist ja dann auch von Luc Montagnier auch prominent veröffentlicht worden, dem Entdecker des HIV oder einer derjenigen, die daran wesentlich beteiligt waren. Er ist der Nobelpreisträger dafür. Das heißt, wir wissen, dass also an dieses Spike-Protein hat oben so eine Krone, so ein Dreizack oben drauf und genau an den Spitzen befinden sich kurze Sequenzen aus dem GP120, was nun wiederum das Spike-Protein des HIV ist. Und dann haben wir noch am Schaft unten eine Sequenz aus dem sogenannten GAG, also GAG-Protein, was dann gleichzeitig die sogenannte Furinspaltstelle ist, die immer sehr prominent immer gesagt wurde. Und da wurde gesagt, oh Moment, Furinspaltstelle tauchte bisher nirgendwo bei diesen sogenannten Coronaviren auf. Und da gab es ja auch eine ganz prominente Arbeit von Indern, die ich schon wieder vergessen habe. Ich kriege also deren Namen nicht rein. Das müssen wir unbedingt nochmal Frau Professor Kämmerer fragen, weil die hatte das immer sofort auf der Zunge, wenn es um das Thema geht. Also diese Inder haben herausgefunden, das ist ein Unikat, diese HIV-Sequenz innerhalb der Coronaviren. Und jetzt gab es Unstimmigkeiten, was denn die Labortheorie anbelangte, beziehungsweise sie sagten etwas, vielleicht wiederholen sie es nochmal, und dann kam da so ein riesen Wirbelsturm auf sie zu und sie wussten gar nicht, was da los war.
Ja, da war Wind. Das ist ja immer gut, da bewegt sich was. Aber dass man jetzt mit der modernen Gentechnologie, dass man da Sequenzen zusammenbasteln kann, beliebig zusammenbasteln kann, das ist bekannt. Und dass es solche Labore gibt, die das machen auf der ganzen Welt, auch das wissen wir. Das ist ja auch überall in der Agrarbiologie und überall werden diese Technologien ja benutzt. Und man kann natürlich auch dann so künstliche Viren basteln. Das kann man. Kann auch Bakterien verändern, das wissen wir ja alles. Diese Plasmide, die man dann auch, wo man dann was hineintut und Antibiotikaresistenzen, Resistenzgene dann hineintut in Bakterien, damit man dann was wieder trennen kann nachher beim Produktionsprozess mittels Antibiotika. Also diese Geschichten, das ist Routine. Das ist Routinearbeit bei den Mikrobiologen oder bei den Leuten, die sich mit Gentechnik beschäftigen. Das ist sehr granulares Wissen, will ich mal so vorsichtig sagen, was da benutzt wird. Und diese Neukonstrukte, die haben sich ja nicht bewährt irgendwo in der Natur. Die sind nicht von der Natur durch lange Lernprozesse und Kommunikationsprozesse entstanden, sondern die hat sich im Labor jemand ausgedacht, praktisch auf dem Computer, hat sich das angeguckt, was das für Sequenzen sind, und hat gesagt, oh, die passen vielleicht gut zusammen, dann baue ich das da noch ein und das da noch, und dann mache ich einen Stopper, und dann, also diese ganzen Ideen, die da bei der Konstruktion einer solchen Information, die dann irgendwann mal in der Natur freigesetzt werden soll. Das ist ja das, was die immer sagen, dass sie das können, auch wenn sie Biowaffen bauen wollen, gefährliche Erreger, die dann uns alle krank machen, durch die Mücken, die uns stechen, oder durch alles, was uns da so erzählt wird. Das ist in der Biowaffentechnologie, wird da unheimlich mit angegeben. Aber das, was die machen, die akquirieren erstmal Geld dafür, ihre Forschung damit. Das ist so, dass wir machen die gefährlichsten Biowaffen, und genau wie bei den Raketen ist das eine Sache, die Geld anzieht. Und das wird genutzt. Aber dann die Frage ist jetzt, wenn man jetzt diese Viren, Bakterien oder was auch immer herstellt, was passiert denn, wenn man die Tür aufmacht des Labors? Oder der Laborant nimmt die mit nach Hause zu seiner Familie in seiner Kleidung, oder was passiert denn da? Und da muss man sagen, die Chance ist null, dass sich diese neuen Wesen oder diese neuen Informationen, diese synthetischen Versuche, Leben nachzubauen, dass die irgendwelche Chance haben in der Evolution. Es kann sehr wohl sein, wenn die in einen Körper hineinkommen, zum Beispiel beim Laboranten selbst, oder aber durch Inhalation, durch direkte Inhalation, oder aber durch Einbringen mit der Spritze, oder können die wenn es mit Nanopartikeln, das sind ja die Transportvehikel dann für diese Informationen, die künstlichen, da kann man das, die gehen überall durch, die gehen durch den Arm, wenn wir da Nahrungsmittel haben. Und wir tun da solche in Lipid-Nanopartikel verkapselten RNA-Informationen rein in die Nahrungsmittel, dann gehen die wahrscheinlich durch die Magensäure, werden die nicht kaputt gemacht, die gehen bis in den Darm hinein. Der Darm ist ein riesiges Organ voller lymphatischer Zellen. Und die werden da aufgenommen, die gehen in die Zellen rein und die verändern die Zellen. Also man kann Menschen vergiften mit diesen Informationen, die mit Hilfe von Lipid-Nanopartikeln dann reingebracht werden. Das ist möglich. Aber das muss man immer in jeden Menschen reinbringen. Das ist wie bei der Brunnenvergiftung. Das müssen die Lebensmittel tun und dann müssen die Leute das essen. Sie können das auch inhalieren. Das wird ja jetzt gerade, gibt es ja jetzt gerade Studien, dass man diese Lipid-Nanopartikel mit RNA, dass man die so in die Luft sprayt, dass der Mensch sie einatmet und dass sie durch die Nasenschleimhaut dann aufgenommen werden oder durch die Atemwege aufgenommen werden. Das kann man auch machen. Das kann man machen. Und diese künstliche Applikation, die ist schon gefährlich. Aber dass jetzt in Wuhan sowas passiert ist und dass sich das dann über die ganze Welt von sich aus ausbreitet, ohne einer, dass da mit einer Spraydose das den Leuten in die Nase spritzt oder ohne dass da einer mit der Spritze denen das zuführt, das ist unmöglich, biologisch unmöglich.
Sie wissen, also ich fasse das nochmal zusammen, Ihre Konklusion, die Sie daraus gezogen haben. Sie sagen, dass Sie zweifeln nicht an, dass diese künstliche Lebensform da in irgendeiner Form entwickelt wurde.
Die kann man bauen, ja.
Beziehungsweise ist ja keine Lebensform. Wir reden ja immer von Viren als
molekular, also genetische Informationen.
Ja, also als nicht lebendige Partikel. Das ist ja die Definition von Virus eigentlich, ja. Da, ne? Also die aber irgendwas mit Leben zu tun haben, könnte man so sagen, ne? Die mit Leben kommunizieren können.
Ja.
Also die wurden zusammengebaut, aber diese explosionsartige Verbreitung innerhalb der Population der menschlichen halten sie für nicht nur unwahrscheinlich, sondern für in der Form unmöglich.
Ja.
Ich hätte was Ähnliches, weil sie darauf kamen, auf die Evolution, weil die keine Chance haben. Das ist mir auch schon aufgefallen. Also das ist ein ähnliches Thema, nämlich diese Geschichte mit dem BT-Mais. Das wir werden sie vielleicht kennen. Das heißt, wir haben genmanipulierten Mais, der ist gegen den Maiszünsler. Der Maiszünsler ist ein sich geschlechtlich vermehrendes Lebewesen, also ein Insekt. Das ist ja eine ähnliche Wirkungsweise wie zum Beispiel Antibiotikum auf Bakterien. Wir sehen bei Antibiotika, dass Bakterien nach vielen, vielen Generationen, wir können das an den Jahren messen, wann wurden die Antibiotika zum ersten Mal eingeführt, irgendwann während des Zweiten Weltkriegs, und dann haben wir irgendwann so die ersten Rückmeldungen aus den späten 60er, 70er Jahren, wo dann die ersten Antibiotikaresistenzen in Krankenhäusern gemeldet wurden. Das heißt, so ein Zeitraum vielleicht von 30 Jahren, sind wir mal nett, sagen wir es mal so. Jetzt tauchte bei dem BT-Mais das Phänomen auf, dass die Bauern also diesen Mais angebaut hatten, freuten sich darüber, dass jetzt der Maiszünsler nicht mehr die Kolben faul machen kann, aber innerhalb von ein, zwei Generationen waren schon wieder Maiszünsler drin und denen war das vollkommen egal, ob jetzt dieser Mais Gift enthielt, weil sie sich dann trotzdem vermehren konnten. Das ist immer die Stelle, wo ich dann die Schüler frage, warum gibt's denn Sex? Und dann antworten die Schüler dann meistens ja, weil es Spaß macht. Und dann sage ich, okay, nochmal, wie lange? Und irgendwann nach 20 Minuten kommt dann mal raus, ach, es geht um die unterschiedliche, also um die Unterschiedlichkeit der Nachkommen, die da gemacht, die da erzeugt werden. Das heißt, es sind alle individuell unterschiedliche Maiszünstler und irgendeiner davon ist garantiert in der Lage, sich trotz Gift auf diesem Mais zu vermehren.
Ja.
Und jetzt haben wir den gleichen Fall hier bei diesem Virus. Das heißt, es trifft auf sehr viele individuell unterschiedliche Menschen. Und wäre vielleicht möglich, dass sich da ein, zwei von leicht infizieren lassen, aber doch nicht alle.
Nee, und das muss dann ja auch weitergegeben werden. Und das ist, heißt, jemand, der denn, wenn das wirklich so gefährliche Viren sind, dann schädigen ja die den Wirt. Das heißt, dieser Wirt wird krank. Und jemand, der krank ist, der ist nicht sehr mobil meistens. Wenn er ernsthaft krank wird, dann ist das umso kürzer diese Zeit, wo er noch mobil sein kann. Und wir haben ja diese Erfindung der asymptomatischen Fälle, bei haben wir ja erlebt. Das heißt, das sind aber Menschen, da ist keine Entzündung gewesen. Die haben keine Symptome gehabt. Nicht? Die Entzündung sind ja Symptome. Und erst wenn solche Symptome da sind, dann wird da was auch, gehen da Zellen kaputt und dann werden da auch vielleicht Viren freigesetzt, die dann jemand anders aufnehmen kann oder Informationen abgegeben dann durch diese platzenden, kaputtgehenden Zellen. Und wenn jemand keine Symptome hat, ist er auch nicht ansteckend. Und das ist jedenfalls die Beobachtung, die man in der Epidemiologie machen kann. Und wenn jetzt jemand wirklich diese Viren oder diese neuen Konstrukte aufnimmt und krank wird davon, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sich das dann von, dass das von ihm weitergegeben werden kann. Das kommt ja immer noch auf, wie er das aufgenommen hat. Wenn er das aufgenommen hat durch die Schleimhäute zum Beispiel, wenn er es eingeatmet hat, nicht, dann müsste eine nennenswerte Menge, müsste der Körper so reagieren, dass eine nennenswerte Menge identischer kleiner Informationen wieder abgegeben wird. Wir haben ja dieses Phänomen des Shedding. Das ist ja auch so eine spannende Sache. Das ist ja praktisch sowas, dass da jemand eine Infektion hatte und dass da dann anschließend Zellen kaputt gegangen sind und dass da so Trümmer von diesen Viren dann drin sind. Aber das sind keine ganzen Informationen, das sind meistens dann nur Bruchstücke, die auch eine völlig andere Funktion auslösen, die möglicherweise eine Immunreaktion gegen bestimmte Anteile auslösen können. Aber das ganze Ding, was da im Labor konstruiert wurde, wenn das künstlich oder irgendwie jemandem zugeführt wird, dass das so weitergegeben werden kann, wieder als ganzes Ding von einem Organismus, der eben das erste Mal begegnet, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
Naja, es scheint ja schon daran, dass allein die Kopie, die ja angefertigt werden muss von der RNA, es ist eine RNA, ja, schon fehlerhaft ist. Und zwar
instabil.
Erstens das, na gut, aber wenigstens auch, also diese ganzen RNA-Polymerasen, egal in welcher Form die da auftreten, haben eine hohe Fehlerquote, einfach weil das immanent da drin ist, das geht nicht anders in der Biologie. Das heißt, die machen einen Fehler mindestens auf 10.000 Basen, aber können auch schon einen Fehler auf 1.000 Basen machen. Das heißt, ich erwarte bei einer Genomlänge von so einem Virus von ungefähr 40.000 Basen, erwarte ich ja mindestens 4 Fehler, wenn nicht sogar 10 Fehler, 15, 20 Fehler ungefähr, ja, da wird das liegen. Das heißt, irgendwann sind diese Fehler auch mal so, dass sie zu einer Proteinänderung führen und dann habe ich ein deutlich anderes Virus an der Stelle. Das heißt also eigentlich das, was ich an Viren ausschleuse, ist nicht mehr das Virus, was mich mal infiziert hat.
Ja, richtig.
Das also, auch. Und jetzt gibt's noch eine Information, die mit dem, was Sie sagen, ziemlich gut übereinpasst. Wir haben ja alle diese Fälle von Bergamo gesehen. Das war eine dieser Startsequenzen, wo es dann losging. Ich hatte zuletzt auch den
Tom Lausen.
Vielen herzlichen Dank. Tom wusste ich auch, aber ich habe so viele Toms im Kopf. Das, genau. Also ja, ich hatte zuletzt den Herrn Tom Lausen bei mir im Interview und er sagte, ja, wir sind in Bergamo gewesen, haben nachgezählt, es gab diese Toten. Das haben wir schon gesehen, aber es gab eine Kuriosität. Wir sind nicht nur in Bergamo selber gewesen, sondern sind auch die ganzen Bergdörfer abgeklappert. Und dort gab es diese Todesfälle zu einem ziemlich genau gleichen Zeitpunkt. Und einfach daran zu sehen, dass man natürlich den Todeszeitpunkt auf dem Grabstein ablesen kann, das haben die wirklich in Sisyphusarbeit gemacht. Und wie soll ich mir das vorstellen? Ist da jemand in Bergamo infiziert worden, hat dann alle die ganzen Bergdörfer abgeklappert, die rundherum sind? Das ist relativ unwahrscheinlich. Also was ist da los gewesen?
Also wir haben ja da auch eine Corona-Ausschusssitzung gemacht, ziemlich zu Anfang, wo wir Italiener dann auch interviewt haben und wo wir dann versucht haben, dem nachzugehen. Erstmal muss man feststellen, dass da keine Übersterblichkeit in der Zeit war in der Region nach Aussagen der Gesundheitsbehörden. Haben wir auch sofort Kontakt aufgenommen. Aber
es gab so einen kleinen Peak in dieser einen Woche. Also das hat der Tom Lausen nachgewiesen. Ist da los gewesen?
Da muss man dann die Region gucken, wenn es im Einzugsbereich eines Krankenhauses war, dann kann man sich schon vorstellen, welche Rolle das Krankenhaus dabei gespielt hat oder die medizinischen Umstände, die dann an der Tagesordnung waren. Da war ja Panik. Wurde die gefilmt und die waren plötzlich wichtig und dadurch, dass sie wichtig wurden, wurde die Panik noch größer und das war alles eine außergewöhnliche Situation. Und da sind ja sehr viele alte Leute gestorben, die im Durchschnitt älter waren, als man in Italien normalerweise wird. Die sind gestorben. Und das sind Leute gewesen, die hatten zum großen Teil vorher auch schon Pflegekräfte. Die waren betreut oder wurden gepflegt. Und diese Menschen, die vorher gepflegt wurden, die hatten plötzlich weniger Pflege, weil durch den Lockdown die meistens aus Osteuropa angeheuerten Pflegekräfte plötzlich abgereist sind. Die wollten nach Hause, die wollten im Lockdown nicht da bleiben. Und dadurch ist natürlich eine Unterversorgung da. Und wenn so ganz alte Menschen dann plötzlich nicht mehr richtig versorgt werden und wenn die dann womöglich noch ins Krankenhaus geschickt werden, was ja das Gefährlichste ist, was einem alten Mensch passieren kann, dann ist das schon genug, um eine Übersterblichkeit zu erklären. Wenn sie dann im Krankenhaus auch noch falsch behandelt werden mit einem Virostatikum, was sehr, sehr toxisch ist, was übrigens in der Gegend hergestellt wird dort.
Das ist interessant. Nennen Sie den Namen?
Wie hieß es noch?
Remdesivir.
Genau. Ja. Also das ist eine Sache, da gibt es so viele solche Beispiele, lokale Beispiele, auch in England zum Beispiel,
dieser Verbrauch. Wissen Sie denn, das ist jetzt ganz interessant, weil in dem Gespräch mit Tom Lausen kam nämlich raus, das sind ja viele Kuriositäten, die so als Puzzlestücke so nebeneinander liegen. Also die italienische Regierung fragt Anfang Februar bei der deutschen Regierung an, oder beim RKI haben sie angefragt, ob die nicht Remdesivir liefern können. Und dann die Frage, ja, wo wird denn Remdesivir produziert? Ja, in Bergamo, also an drei Standorten rundherum. Und man denkt, was ist denn da jetzt los? Also wenn die das Zeug sowieso selber haben, warum fragen sie denn bei uns an? Das nächste ist, Zuschauer oder die Besucher auf den Friedhöfen, als Tom Lausen da war, er berichtete darüber, dass die halt natürlich neugierig nachgefragt haben, was machen sie denn da? Und er gesagt, ja, wir kümmern uns hier um die Zahlen, wir überprüfen das, also mit den Todesfallzahlen. Und dann waren die sehr wütend, nicht auf die Leute, die da gezählt haben, sondern auf die Regierung, und haben sich entsprechend geäußert und sagten, ja, also uns ist aufgefallen, also wir sollten alle ins Krankenhaus gehen, als uns dann aufgefallen ist, dass da viele Leute gar nicht mehr rauskommen lebend, sind wir da nicht mehr hingegangen. Und dann sanken auch die Todeszahlen plötzlich wieder. Also die Frage ist, was findet in diesem Krankenhaus statt? Ist denn da Remdesivir ausgegeben worden?
Ja, ist. Das gehörte mit zum zu den Therapieempfehlungen.
Aber Remdesivir war doch bis dahin gar nicht zugelassen.
Es gab ja auch andere Medikationsempfehlungen in dieser Zeit, also in dem Anfang, in 2020, die besonders von der englischen Gesundheitsbehörde dann verbreitet wurden, von den leitenden Beamten dort, die dann überall in die Krankenhäuser gingen und wo auch dann Geld ausgegeben wurde für Studien mit diesen nicht zugelassenen Medikamenten angeblich gegen Covid-19. Und da ist vor allen Dingen das Hydroxychloroquin zu nennen, welches in einer sechsfachen Überdosis zum Beispiel empfohlen wurde und auch gegeben wurde. Das führt natürlich dazu, dass es Komplikationen von Seiten des Reizleitungssystems im Herzen gibt. Da gibt es Herzrhythmusstörungen und da können Leute am Herz flimmern, jederzeit sterben. Das ist eine gefährliche Sache. Das wusste man, weil man kurz vorher, ich glaube 2 Jahre vorher, oder ist in Brasilien eine Studie mit Hydroxychloroquin mit einer relativ hohen Dosis gemacht hatte. Und da die musste man abbrechen, da sind 11 Todesfälle gewesen. Und die Empfehlung, die war noch schlimmer, die war noch höher, das, was in diesen Studien empfohlen wurde. Und ich habe das da als Medical Detectives dann veröffentlicht, mal diese Recherchen. Und da ist ein zweites Ding gewesen, es sind ja in England zum Beispiel besonders viele Schwarze gestorben, unter diesen Opfern damals, in dieser Zeit, mit dieser Übersterblichkeitswelle. Und das ist möglicherweise auch zu erklären durch die Überempfindlichkeit von Menschen, die aus Malaria-Ländern kommen. Die können das Zeug weniger ab. Die haben einen Enzymmangel, der dazu führt, dass dann die Blutkörperchen platzen, die roten Blutkörperchen. Und dann haben sie ähnliche Symptome, kleine Mikrothromben, oder wie man bei der Malaria auch hätte sonst, bei einer schweren Malaria. Also das heißt, hier sind vermutlich Menschen umgebracht worden. Und diese Bilder wurden uns dann ja gezeigt auf den Intensivstationen, wie sie denn beatmet wurden. Und beatmet wurden Leute, das war ja auch die Empfehlung, und die musste man praktisch abschießen, damit man sie beatmen konnte. Und das machte man mit einem Diazepam, ein Beruhigungsmittel. Midazolam, da gibt's einen Wahnsinnsverbrauch in den englischen Krankenhäusern, in allen englischen Regionen, hat man gesehen, dass da so im April 2020 unheimlich viel von dem Zeug verbraucht wurde. Und parallel dazu sieht man die Übersterblichkeit. Das heißt, da sind Leute beatmet worden. Mit Hilfe von diesem Beruhigungsmittel sind sie in die Lage gebracht worden, dass man sie überhaupt beatmen konnte. Und das hat dazu geführt, dass viele gestorben sind. Und ich weiß, als Lungenarzt kann ich nur sagen, wenn man das macht, also bei jemandem, der eine Pneumonie hat und den dann einfach beatmet, dann ist das schon mal ein großes Risiko. Und das würde ich dann, das ist eigentlich, eine Pneumonie sollte man am besten zu Hause behandeln mit intensiver häuslicher Behandlung. Die Studien, die es da gibt, die zeigen bessere Ergebnisse als solche Behandlungen im Krankenhaus. Also
Also das, was Sie jetzt sagen, hat ja einen bitteren Beigeschmack. Das heißt also, man empfiehlt den Leuten in Italien, laut Aussagen der Leute, die auf den Friedhöfen waren, man empfiehlt den Leuten, geht sofort ins Krankenhaus, wenn was ist. Dann gibt's in den Krankenhäusern bei den Ärzten, ich würde es auch aus meiner Erfahrung sagen, die Ärzte kennen nicht immer unbedingt die Hintergründe, die müssen ja schnell helfen. Das heißt, die bekommen einen Behandlungsplan. Wenn das eintritt, dann macht bitte das. Dann halten die sich an diesen neuen Behandlungsplan. Nicht wissend wahrscheinlich, dass sie dafür eine ganz bitterböse Aktion missbraucht werden. Und das, was Sie jetzt gesagt haben, geht ja in die Richtung, dass also dieser Behandlungsplan darauf hinausläuft, dass ich mit diesen ganzen Medikamenten, also Hydroxychloroquin, Diazepam, was Sie alle gerade gesagt haben, und halt auch Remdesivir, die Patienten gezielt quasi zugrunde richte und dann am Ende noch beatme und dann leben die irgendwann ab auf Basis dieser gesamten Behandlung. Und dann auch noch diese bittere Pille, dass dann besonders die schwarze Bevölkerung davon anscheinend mehr betroffen ist als die weiße Bevölkerung, weil es dann Enzymmangel gibt. Das hatten wir schon mal. Es gibt ja diese Geschichte mit der CDC in Amerika, dass besonders von einer MMR-Impfung, Masern-Mumps-Röteln-Impfung, dass davon besonders schwarze Jungen betroffen waren. Also irgendwie sehe ich da wieder die Eugeniker aus, hinter der ganzen Sache hervorgucken irgendwie.
Ja, also welche Pläne da eine Rolle gespielt haben müssen, kann ich nicht sagen. Aber was ich sicher sagen kann, ist, dass das hier ein gewolltes Leid erzeugt worden ist, was man ja auch dann überall uns vorgeführt hat, damit wir Angst haben und damit wir gehorsam mitmachen bei den Maßnahmen, die man uns aufgezwungen hat. Das ist, wenn wir nur den Testergebnisse, diese lächerlichen PCR-Testergebnisse genommen hätten und es wäre nicht irgendwie Bilder möglich gewesen, die man uns zeigt, dass da mehr Leute sterben. Herr Wodak, was sagen Sie da? Haben Sie die Bilder aus Bologna nicht gesehen? Das war das, was ich am meisten als Gegenargument hörte. Ja, und das ist ungefähr so, eine Aktion gewesen, so ähnlich wie bei den Twin Towers, wo plötzlich ein Gebäude zusammenbrach, wo gar kein Flugzeug reingeflogen ist.
Ah, jetzt hören Sie mal auf mit solchen Verschwörungstheorien.
Ja, und das, aber das ist ja, inzwischen ist es ja nun, wird da ja genauer nachgeguckt. Aber das war ja der Grund, weshalb plötzlich der Krieg gegen den Terror angezettelt wurde. Und der Krieg gegen die Viren, der ist genauso inszeniert worden. Der ist ja auch absurd.
Und ich habe Ihnen ja gerade eine gute Vorlage gegeben. Sie hätten jetzt antworten müssen, eine Verschwörungspraxis, keine Verschwörungstheorie.
Ja,
es ist unglaublich, also dass diese Wörter immer genau in solchen Zusammenhängen auftauchen, wenn man denen sozusagen die in Flagranti ertappt hat.
Bei irgendeiner Sache. Ich benutze nicht so gern diese von meinen Gegnern geformten Begriffe.
Das war jetzt ironisch gemeint. Also sagen Sie mal, diese ganze Geschichte, die da gelaufen ist, ist doch vor sowas wie einem Nürnberger Kodex und all den Regeln, die einem Arzt unterliegt, ist doch eigentlich höchst strafbar.
Ja, natürlich. Das ist alles kriminell, was da inszeniert wurde. Natürlich. Natürlich. Das sind Aktionen gewesen, die dazu dienen sollten, dass man Dinge machen darf, die man sonst nicht machen darf. Und das war der Notfall, der inszeniert wurde. Und sie haben immer, wenn in der Politik, in der Demokratie, da wird ja eigentlich entschieden, was wird geguckt, was wollen die Leute, was ist gut für sie. Das, die Vertreter, die wir dann in die Parlamente schicken, die sagen dann, ja, das muss wohl sein und suchen da Kompromisse und so weiter. Das sind ja Prozesse, die dauern meistens ein bisschen länger. Da wird diskutiert. Das kann man ein bisschen beschleunigen, dadurch, dass man die alle alarmmäßig zusammenruft und dann machen die das schneller. Aber wenn da was passiert, wie dieses, was da diese Flugzeuge, die ja in diese großen in Hochhäuser reingeflogen sind und da sind 3000 Menschen gestorben, kochte die ganze Welt. Wie kann man nur so was Böses machen? Und da muss man diese Terroristen, die das ja gewesen sein sollten, die muss man natürlich verfolgen. Und da gab es einen wahnsinnigen Erfolg dann bei der Rüstungsindustrie. Da wurde ordentlich investiert und die Aktien schossen nach oben der Rüstungsfirmen. Und man konnte auch gleichzeitig den Opiummarkt in Afghanistan neu ordnen. Also das war ein schöner Anlass. Und solche Dinge hat man, wenn es um Ölfelder geht, gemacht. Solche Dinge hat man, da steckten immer Interessen dahinter, die das benutzen wollten, um Dinge umzusetzen, die man normalerweise, da hätte man normalerweise gesagt, ich sage, ihr spinnt wohl. Was wollt ihr da denn? Wieso macht ihr denn sowas? Wieso seid ihr so brutal? Und da bei Corona, ich habe das bei der Vogelgrippe haben sie sowas ja nicht gemacht. Und bei der Schweinegrippe auch nicht. Da haben sie es nicht, und das ist ja auch dann nicht so gut gelaufen für die Leute, die das inszeniert haben. Dass das Fake war, das haben wir ja nun ziemlich gut rausgearbeitet. Und diesmal mussten sie ja auch was liefern. Da musste ja wirklich was sein, dass Leute starben. So wie da bei den Twin Towers. Da sind Leute gestorben und da müssen wir was tun. Und hier sind ja auch Leute gestorben. Nur die sind umgebracht worden, damit wir Angst haben. Das ist eine Aktion gewesen, die man inszeniert hat, um dieses Angstmache glaubhafter zu machen. Und das in Parallel dann dazu wurde dann gleichgesetzt, dass sich dieser gefährliche Erreger dann dadurch zeigt, dass der PCR-Test positiv ist. Da haben viele Leute das geglaubt, auch weil die Bilder so schrecklich waren und weil die Medien alle das Gleiche sagten. Und da, wenn man da widersprach, dann war man schon außen vor. Das habe ich ja persönlich erlebt. Ich hab ja das, was ich die ganzen Jahre zuvor beobachtet habe, immer sowohl bei dem Twin Towers, als da habe ich war ich im Europarat, als der Krieg gegen den Terrorismus, da habe ich gesagt, halt stopp, das ist doch kein Krieg. Da im Europarat haben wir darüber diskutiert. Da habe ich gesagt, das sind Kriminelle, die das gemacht haben. Da muss geguckt werden, dass man diese Strukturen, die das machen, also diese Kriminellen, dass man die mit der Polizei jagt weltweit und einsperrt. Das ist aber doch kein Krieg. Und das Gleiche ist auch bei den Viren, diese ganzen wahnsinnigen Maßnahmen, zu denen man uns genötigt hat, sind völlig von der Hygiene her völlig unsinnig. Als ich in Wuhan dieses Ballett sah mit den Desinfektionsgeräten, wo sie den Schmutz auf der Straße desinfiziert haben, was jeder lernt, der Hygiene macht, dass das der größte Blödsinn ist, den man machen kann. Schmutz kann man nicht desinfizieren. Und diese Show, die man da gemacht hat, die war so dumm, dass ich das nicht ausgehalten habe. Ich habe das gelernt, wie sowas normalerweise läuft. Und das war alles völlig absurd. Und deshalb war ich mir ganz, ganz sicher, dass da was gemacht wird, was von Menschen inszeniert worden ist und absichtlich gemacht worden ist.
Ja, also ich würde es gerne nochmal ergänzen. Ich meine, das, was Sie gesagt haben, ich guckte als Genetiker und Mikrobiologe drauf und dann werden halt dann diese Atemschutzmasken da gegeben. Also ja, also ich könnte mich auf Atemschutzmasken einigen, dann hätte ich aber gerne eine ABC-Maske, die auch vor allen Dingen die Augen verdeckt, weil Viren werden bekanntermaßen über Schleimhäute übertragen. Das heißt also nicht nur über Mund und Nase, sondern halt auch über die Augen. Das heißt also, wenn die Augen frei bleiben und mich hustet da jemand an, da habe ich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich da auch angesteckt werden könnte.
Es ist so, es ist einfach.
Also das heißt, also ich hätte mit ABC-Gasmasken rumlaufen müssen. Das habe ich übrigens versucht. Ich bin dann damals in die Schule gegangen, halt also eine ABC-Maske dabei gehabt mit einem ABC-Filter, also eine Feuerwehrmaske.
Ja.
Mit so einer schönen Panoramascheibe, weil die anderen sind viel zu klein, da kann man nichts erkennen. So, die hatte ich ja noch hier aus der Produktion von dem Tonstudio, weil wir hier mit Pattex rumgeaßt haben. Also und Uhu auch und die ganzen anderen Kleber, die ganz viel Aceton ausströmen. Und das haben wir also als Schutz genommen, damit wir dann halt die Lösungsmittel nicht einatmen. Also hatte ich die Maske noch und dann wurde mir gesagt, nee, das darfst du nicht tragen, weil das ist nicht in der Verordnung drin. Das wurde ja auch einem, ja, das sieht außerdem zu martialisch aus. Ich sehe aber, wenn das ist das Einzige, was hilft gegen so ein tödliches Virus. Ne?
Ja, also so. Ich hatte mir was zurechtgebaut mal. Ich hatte so eine Vollgesichtstauchermaske mit angebautem Schnorchel und wollte damit einkaufen gehen in den Supermarkt. Mhm. Habe ich dann nachher, aber kam mir dann doch zu blöd vor.
Ja, genau. Also und dann gucke ich mir die Masken an und denke so, mein Gott, diese Maske wird angefeuchtet durch den Speichel oder durch die Atemluft. Jedes Bakterium freut sich da. Und wenn die ständig jetzt also 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden lang da durchatmen, habe ich da schon einen schönen Bakterienteppich drauf. Der belastet das Immunsystem ja genauso. Das heißt also, die Leute, die ohnehin vielleicht schon erkältet sind, die haben ein großes Problem dann damit, wenn sie dann noch zusätzlich dann da noch eine Belastung an sich einfahren. Das heißt, dann kriegen sie erst recht eine Lungenentzündung zum Beispiel.
Ich hab damals meinen Freund besucht in Norditalien, als das losging auch. Der ist schon, der ist deutlich älter als ich, also schon ziemlich alt. Und dann habe ich da gewartet, bis er dann die Tür öffnen konnte und dann hat er ganz vorsichtig die Tür geöffnet, ganz vorsichtig nur geguckt und hat einen Schreck gekriegt, hat mich schon erkannt und hat mich angestarrt hinter der Maske, war allein in der Wohnung, hatte eine Maske auf. Und dann habe ich gesagt, was machst du denn da? Und sag, wie lange hast du die denn schon auf? Ja, dann guckt er mich völlig unverständlich an und sagt, ich nehme sofort die Maske ab. Und dann hat er sie abgenommen und da war da so ein gelber Schleim hinten hinter der Maske.
Oh.
Die hat er schon ein paar Tage aufgehabt. Der hatte solche Angst, auch die Maske abzunehmen, hatte eine Angst davor. Der tat mir so leid, das war so schrecklich anzusehen, war fürchterlich. Und dann haben wir es zum Glück haben wir dann Kaffee gekocht, wie immer, und haben dann schön Kaffee getrunken. Dann habe ich ihm das ein bisschen deutlicher erklärt und dann hat er nicht mehr so viel Angst gehabt, ja.
Fassen wir mal den Komplex zusammen. Das heißt also, wir starten in Wuhan. Da ist irgendwas synthetisiert worden. Also wir bezweifeln nicht, dass da ein Virus synthetisch hergestellt wurde. Das alleine kann sich aber nicht verbreiten. Jetzt gehen Sie davon aus, es wurden absichtlich durch Bilder, es wurden absichtlich durch bestimmte Prozeduren, die eingeführt wurden, mit nicht zugelassenen Medikamenten, die ganzen Prozeduren waren eigentlich nicht zugelassen und waren schädlich, das war bekannt. Damit wurden Bilder produziert, letztendlich, von toten Menschen, die zu einer Massenpanik führen sollten, damit sie die ganzen Maßnahmen machen sollten. Jetzt sind wir dann weiter, das heißt, also nach mehreren Lockdowns kommt dann plötzlich ein ganz, ganz toller Impfstoff auf den Markt, von dem wir inzwischen wissen, dass das alles andere war, nur kein Impfstoff, also das schon per Definition nicht, also keine Wirkung, nur Nebenwirkungen. Vielleicht waren die Nebenwirkungen, das ist ja immer die Frage, die dann sich das stellt, die eigentliche Wirkung, die gewollt war.
Ja, da hat man Teile dieses Konstruktes aus dem Labor, nämlich diese Spike-Proteine, diese Sequenzen, die zur Bildung von Spike-Proteinen führen sollen, die hat man genommen von diesem Kunstkonstrukt-Virus, hat man das genommen und das hat man den Menschen in den Muskel gespritzt. Und dazu musste man jeden Menschen spritzen. Jeden. Das ging nicht von, da war nichts irgendwie Gefährliches, was von allein um die Welt ging. Aber das, was da in Deutschland 180 Millionen Mal gespritzt wurde, das war höchst gefährlich. Das war nämlich genau das, das führte zu der Bildung von diesen Spike-Proteinen durch die eigenen Zellen im eigenen Körper. Und diese ganzen Fehlreaktionen des Immunsystems und diese toxischen Wirkungen, die dadurch dann entstanden sind, die zeigen sich ja auch in der Übersterblichkeit. Wir hatten 3 Übersterblichkeiten. Einmal ganz zu Anfang, ganz kurze, in einigen Bevölkerungskreisen, in einigen Regionen mehr, in anderen weniger. Ganz kurz. Das war also, ja. Aber dann gab es eine Übersterblichkeit in Deutschland bei den ganz Alten, bei den Leuten, die im Altenheim sind. Und die fing genau am 1. Oktober an, als man angeordnet hatte, dass das Pflegepersonal in allen Krankenhäusern und auch in Altenheimen regelmäßig mit PCR-Tests getestet werden sollte. Da waren sehr viele falsch positive PCR-Tests da. Das waren ja alles arbeitsfähige Leute, die da getestet wurden. Die waren ja gesund.
Ja, und das haben wir müssen noch ergänzen, der PCR-Test ist dann so designt, dass er absichtlich Fehler produziert.
Ja,
davon gehen wir zumindest aus. Also, ne, also das wir
und,
das
ist und ja die sind aber dann nach Hause geschickt. Report. Die sind dann aber nach Hause geschickt worden und die fehlten dann da. Da waren die alten Leute, waren in einigen Heimen, da war ja gar keiner mehr. Da musste der Bürgermeister entsetzt feststellen, dass da kaum noch oder gar kein Pflegepersonal mehr war und hat dann die Feuerwehr dahin geschickt und hat dann und die Bundeswehr wurde gerufen in einigen Stellen. Also die mussten dann da aushelfen, weil die Leute in ihrer Scheiße lagen, weil sie nicht zu essen kriegten, weil sie nicht zu trinken kriegten. Das war ein Elend. Und die Pflegekräfte, die dann nicht in Quarantäne geschickt wurden, die waren völlig überfordert. Die haben die Leute dann ins Krankenhaus geschickt. Und da musste man, wenn die dann auch noch einen positiven Test hatten im Krankenhaus, dann hat das Krankenhaus ja mehr verdient ab 1. Oktober. Bei jedem positiven Test haben sie 100 Euro extra gekriegt, der auf der Intensivstation lag. Und dann mussten die Leute beatmet werden. Da gab es durch diese Kette von Fehlleistungen, gab es dann bei den alten Leuten im Ende des Jahres und über zum Jahreswechsel auch noch 2020, da gab es eine Übersterblichkeit, und zwar eine erhebliche. Aber nicht bei den jungen Leuten. Die fing erst an, als sie die Spritzen kriegten. Das kann man alles wunderbar bei Herrn Kubantner nachlesen, der das sehr schön aufgearbeitet hat.
Mhm. Herr Kubantner hat dazu ein Buch geschrieben?
Der hat das veröffentlicht. Ich habe es auf meiner Homepage auch weitergegeben. Wir haben da häufig drüber gesprochen. Der hat also wunderbare altersstandardisierte Übersterblichkeit. Mhm. Jetzt hat er das noch regional gemacht. Das ist also auch noch unterschiedlich dann praktiziert worden war in den einzelnen Regionen Deutschlands. Also das ist schon sehr aufschlussreich.
Mhm. Ja. So, dann kommen wir mal zur Frage zurück. Warum meinen Sie, dass denn jetzt plötzlich ganz offiziell auch der Bundesnachrichtendienst, also der Auslandsgeheimdienst, gesagt hat, also das mit Wuhan, das wussten wir schon lange, und wir wussten, dass das Virus aus dem Labor kam.
Ja, ja. Die versuchen, das Narrativ zu retten, dass da jederzeit was kommen könnte, damit sie diesen Alarmismus zum Beispiel mit der Vogelgrippe nochmal machen können, oder dass sie uns irgendwelche Monkeypox dann nochmal einreden können oder irgendwelche gefährlichen Erreger dann, die ja, das Arsenal der möglicherweise gefährlichen Erreger wird ja laufend vervollständigt. Da gibt's ja diese One Health Aktion, wo die WHO versucht und das finanziert wird auch von großen Geldgebern, dass man überall auf der Welt nach möglicherweise gefährlichen Erregern sucht, mit denen man uns dann wieder Angst machen kann und die dann wieder als Vehikel gehen benutzt werden können, um uns vorzumachen, dass es eine gesundheitliche Notlage ist und dass man da jetzt Dinge machen muss, dass aus Steuergeldern riesige Mengen von Medikamenten bezahlt werden müssen. Und das sind die gleichen Investoren. Die WHO ist eine Agentur zur Inszenierung von Insidergeschäften, nichts weiter.
Das ist eine harte Aussage. Das heißt also,
ja, die ist belegbar. Denn 86% dieser zweckgebundenen Mittel, von denen die WHO lebt, und die Leute, die dann da das Sagen haben, wie Bill and Melinda Gates Stiftung und in Wellcome Trust und wie sie alle heißen, das sind die Leute, die sitzen auch im Global Pandemic Management Board drin. Und die haben die veröffentlichen immer diese ganzen Gefahren, die da möglicherweise kommen können. Und dann gibt's offenbar einen Wettbewerb. Welche Firma darf zuerst ihre Medikamente verkaufen? Wovor machen wir zuerst Angst? Für die Vogelgrippe oder die Affenpocken? Oder dann kommt da vielleicht noch was anderes. Das heißt, und jedes Mal sehen Sie die Aktienkurse, die machen dann Angstwellen. Und dann gibt's da die Versprechung, dass es da ja, gibt's ja schon einen Impfstoff, und der ist ja schon in der Mache. Und der muss ganz schnell zugelassen werden. Warp Speed. Und dann dürfen die den verkaufen. Und allein die Tatsache, dass sie diese Genehmigung kriegen und dass die Menschen, die Investoren auf der ganzen Welt wissen, dann wird es eine Genehmigung geben. Und dann kaufen sie die Aktien. Dann geht der Aktienkurs in die Höhe dieser Firmen. Da muss gar nichts produziert werden. Die reiten auf den Wellen im Aktienmarkt. Da machen sie ihre Kohle, die Insider. Und da vermehren sie ihr Geld. Deshalb werden sie immer reicher.
Also das, was Sie sagen, ist, wir haben jetzt da Akteure in der WHO, die quasi in Roland Emmerich-Manier immer wieder den Weltuntergang neu verkünden und damit richtig einen großen Reibach machen letztendlich bei den angeschlossenen Firmen.
Ja, das war damals mit der Vogelgrippe ging das ja los. Ich glaube, wahrscheinlich war da bei AIDS auch schon solche Mechanismen. Die habe ich aber nicht so genau.
Sie sind ja berühmt geworden auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen dadurch, dass sie quasi der Bremsschuh in der Schweinegrippe waren, könnte man so sagen. Ja, also Sie haben da sowas von auf die Bremse getreten,
richtig.
Dass da am Ende nichts draus werden konnte. Und ich glaube, da waren einige Leute auch böse drüber. Jetzt ist hier die Frage, Sie kennen ja so ein paar Akteure daraus. Gab es denn bei der Schweinegrippe Akteure, die jetzt bei der Corona-Geschichte wieder auftauchten, wo Sie sagten, ach, gucke mal, Nachtigall, ich höre dir trapsen?
Nee, Herrn Drosten habe ich damals bei der Schweinegrippe gar nicht so richtig wahrgenommen, muss ich sagen. Der hat ja versucht, damals schon seinen PCR-Test unter die Leute zu bringen, aber den hat er dann mit MERS nochmal, hat er das. Ich hab das erste Mal von diesen PCR-Tests von ihm gehört, in Guangdong, das war 2003, glaube ich, ungefähr. Da gab es ja den SARS-1. Und da hieß es ja erst, da ist eine gefährliche Pneumonie in Guangdong, da leben über 120 Millionen Menschen. Und da waren einige Fälle tatsächlich dann, die man da gefunden hatte in den Krankenhäusern. Und es ist einfach so etwas, was zum Basiswissen gehört, der Epidemiologie und auch der Hygiene. Wenn Sie da testen, wo die Menschen sterben, wenn Sie einfach nur rumlaufen in den Krankenhäusern, auf den Intensivstationen und da Ihre Tests machen und suchen nach Leuten, dann haben Sie eine unheimlich hohe Mortalität, weil man auf Intensivstationen normalerweise sehr oft stirbt. Und das waren ja einmal respiratorische Erreger, die ja ganz schnell um die Welt gehen sollten und die angeblich und die, das war ja das Image. Aber dass man das so inszeniert hat, dass da die Menschen eben ja diesen PCR-Test hatten, das habe ich das erste Mal in Guangdong erlebt. Und dann hat bei der Schweinegrippe spielte das nicht diese Rolle, weil da war die Frau Chan viel wichtiger bei der WHO. Da hatten die nämlich ja in der Zwischenzeit, weil die Vogelgrippe war ja jetzt als Schreckgespenst mal in den Medien erschienen. Und da war bei der Schweinegrippe plötzlich wieder dieser Schrecken da. Und da hatten die Länder überall schon Verträge abgeschlossen mit den Arzneimittel, mit den Impfstoffherstellern. Das waren ja noch normale Impfstoffe, Antigene drin. Hat man Verträge abgeschlossen, im Falle der nächsten Pandemie tritt dieser Vertrag in Kraft. Mhm. Und das waren über 100 Staaten, die hatten Verträge abgeschlossen. Und da musste jetzt, da keine Pandemie kam, hat die WHO dann eine gemacht. Da gab es dann eine Firma, die in Mexiko rumreiste und die da Fälle gesucht hat. Und als die 600 Fälle hatten, da sagte Frau Chan, oder nee, erst war das dieser Mathematiker, Biomathematiker, der Ferguson, der dann gesagt hat, ja, das multipliziert man mit den Flügen, die von Mexiko in alle Welt gehen, und dann gibt es, wir müssen mit Millionen von Kranken und Toten rechnen.
Also das ist ja auch ein interessanter Fall. Also das heißt, der Ferguson tauchte damals auch schon auf.
Ja, den habe ich dreimal erlebt oder viermal. Der war, hatte immer immer die gleiche Rolle.
Also der, das heißt, rechnen. Also also er bringt irgendwelche mathematischen Modelle raus, die sich am Ende als grober Unfug herausstellen.
Ja, er hat immer das wieder. Er hat das veröffentlicht. Er hat einfach die Fälle, die da waren in Mexiko, hat er multipliziert mit den Passagieren, die von Mexiko in alle Welt flogen. Und dann hat er das Der konnte multiplizieren, mehr nicht.
Das kann ich auch. Aber ich krieg nicht so einen Job dafür.
Nee, der hat das veröffentlicht und das war ja dann, er ist ja dann da in diesem Institut, ein renommiertes Institut. Inzwischen ein berüchtigtes Institut, aber das wurde der WHO vorgelegt, da klappten die Bildschirme hoch und Frau Chan hat gesagt, jetzt ist die Pandemie da. Und als sie das sagte, da traten die Verträge in Kraft und da hatten die ihr Geld in der Tasche, die Firmen.
Also genau, also man würde doch bei einer normalen Firma, bei also einem mittelständischen Betrieb meinetwegen, ja, wenn ich da so einen Mathematiker habe, der so grob falsch liegt, dem würde ich doch den Laufpass geben normalerweise.
Na, der hat es doch genau richtig gemacht für diese Auftraggeber. Der war doch, das war ja seine Funktion.
Ja, okay.
Und in der Zeit war bei Glaxo, das war ja einer der Hersteller, da war ein Sohn dieses berühmten Medienmoguls aus England, der war da ins Direktorium aufgenommen worden für 2 Jahre, für die ganze Kampagne. Mhm. Also die haben mit den Medien ganz eng zusammengearbeitet und das hat ja damals schon ein bisschen was bewirkt. Es sind immerhin 4 Millionen Spritzen von den 50 Millionen, die bestellt waren in Deutschland, sind immerhin 4 Millionen gegeben worden von den Ärzten. Und das war aber so, da gab es Widerstand, da gab es das Arzneimitteltelegramm, Peter Schönhöfer und ähnliche Leute, die da gewarnt haben davor und da war ich eben auch dabei. Und das haben wir sehr, sehr früh gemacht. Und das war dann auch bei vielen Ärzten wirksam. Die haben ihre Patienten dann geschont. Aber damals gab es noch nicht diese einheitliche Angstmache durch alle Medien. Da gab es noch Widerspruch. Da gab es Diskussionen. Und deshalb hat das damals nicht so gut funktioniert, für die Firmen jetzt nicht.
Sie haben ja Erfahrung aus der damaligen Zeit mit den Medien und mit den heutigen Medien. Sehen Sie da irgendwie, dass das durch Zufall so gekommen ist, durch äußere Einflüsse, die jetzt nichts mit der Corona-Pandemie zu tun haben? Oder würden Sie sagen, das ist vielleicht vorbereitet worden, auch medial?
Nein, das ist sicher vorbereitet worden. Es ist ja im Juli 19 hat man sich ja getroffen bei der BBC in London. Und da haben die großen Nachrichtenagenturen waren da zusammen alle und die großen Medien waren da zusammen alle. Und da hat man beschlossen, man will einheitlich und gemeinsam gegen Fake News will man kämpfen.
Mhm. Und das ist doch fast gleichzeitig gewesen mit dem Treffen, wo ein Herr Drosten, Bill Gates, glaube ich, oder einer von der Bill und Melinda Gates Stiftung bei der CDU waren doch, ne? Das Treffen
ja,
ist auch
in war ein bisschen, das war ein bisschen Juni vorher. Die waren, glaube ich, im Frühjahr schon da im CDU-Fraktionssaal.
Genau.
Aber das wurde 2019 wurde das vorbereitet. Und 2019, das war auch witzig, das hat mir einer zugespielt, so ein Film, der von ESWI veröffentlicht wurde. Das ist dieses European Scientific Working Group for Influenza. Und das ist rein von Impfstoffherstellern bezahlt. Die großen Firmen sind da alle drin. Herr Osterhaus ist der Präsident. Der ist schon berüchtigt für seine Aktivitäten in der Vogelgrippe und in der Schweinegrippe. Und den kannte ich vorher schon. Und die haben da eine Veranstaltung gemacht in Chatham House und haben da ganz viele Leute von den Investoren und von der Pharmaindustrie hat da denn der Herr von Ranst hat denn da angegeben, wie er damals in Belgien als Mr. Pandemic diese Pandemie inszeniert hat. Der hat das selber, da muss man dann hingehen auf die Friedhöfe und da muss man dann berühmte Sportler gewinnen, die dann dahinter stehen und so weiter. Also der hat richtig die ganzen Tricks dann auch da präsentiert. Und dann, mir hatte den Film jemand geschickt, weil der Herr von Ranst auch mich dann dort vorgestellt hat. Und zwar im Februar 2019. Diesen versammelten Pharma-Leuten ist mein Bild präsentiert worden und Herr von Ranz stand da drunter und hat gelacht und hat gesagt, hahaha, der kam zu spät beim Europarat. Weil da hatten sie nämlich ihr Geld schon gemacht. Das Geld floss, als Frau Chan gesagt hat, jetzt ist Pandemie. Und das ist das Einzige, was die interessierte.
Haben Sie den Film noch? Das würde mich ja interessieren. Das ist ja ein Insider-Film eigentlich, wo man sagt, ey, das ist ja...
Ja, aber der war noch auf der Homepage. Der ist jetzt, also einfach mal eingeben von Ranst und ESWI und dann müsste das... Ich habe das auch, ich glaube, auf meiner Homepage habe ich das auch irgendwo verlinkt, aber...
Das ist ja ein wichtiges Dokument. Also dann kann man sehen, das heißt, das Ganze ist ein abgekartetes Spiel gewesen. Das hat
ja,
nichts mit...
Ja, die wussten auch, dass ich wieder das Maul aufmachen werde. Die wussten das ganz genau.
Also was man als Zuschauer sehen konnte, das war auch der erste Moment, wo ich sie dann wirklich wahrgenommen habe. Das war halt in dem Magazin, was war das, nicht Monitor, sondern sie sind bei
Frontal 21.
Frontal 21 sind sie sehr, sehr prominent, neutral ja. Über den Äther gegangen und dann ging es aber rund.
Ja, das ist wohl aus Versehen passiert, denn die eine Journalistin, die hatte mich früher immer mal eingeladen zu anderen Themen auch, Gesundheitsthemen. Mhm. Und die sagte, machte die Sendung gerade und da brauchte sie noch eine kritische Stimme und da hat sie mich wieder angerufen. Das haben die aus der Vorstandsetage wohl nicht gemerkt, dass ich...
Und danach war die Journalistin aber dann nicht mehr wahrscheinlich bei Frontal 21.
War sie schon am demselben Abend, war sie völlig, nachdem ich da aufgetreten war, hatte ich ja noch diesen Chat da, so einen Internet-Chat beim ZDF. Und da war sie völlig durcheinander und war völlig, ja, in Panik und sagte, Herr Wodak, nehmen Sie sich einen guten Anwalt. So kam sie mir entgegen. Die ist da voll ins Messer gelaufen mit mir.
Ja. Ja, also es ist, ich hatte heute Morgen das Glück, dass ich ein Interview führen durfte, was sehr viel erbaulicher war. Wir sind jetzt wieder an einem Punkt angelangt, wo man am Ende sagt, mein Gott, also die Welt ist doch viel schlimmer, als ich dachte.
Nein, also ich finde, das muss man anders sehen. Endlich merken wir, wie wir belogen werden. Endlich wachen welche auf. Und das sind ja mindestens 30% oder mehr der Bevölkerung, die jetzt nichts mehr glauben, nicht mehr einfach alles glauben. Und das ist vorher sind wir systematisch geformt worden. Das was möglich war, was politisch, was man mit uns gemacht hat und dass man unsere Krankenkassen benutzt hat, um uns auszusaugen und dass man das gesamte Gesundheitssystem, dass man der Pharmaindustrie erlaubt hatte, all diese Dinge zu verkaufen unter allen möglichen Vorwänden, die Produkte immer schneller auf den Markt bringen zu dürfen, die noch gar nicht ausgereift waren und wo man gar nicht wusste, welche Nebenwirkungen die haben. Das ist ja immer mehr geworden. Man braucht ja nur von Peter Götze das Buch mal zu lesen über die organisierte Kriminalität und tödliche Deadly Drugs and Organized Crime. Wenn man der hat diese ganzen Fälle, die schon in den Jahren zuvor gelaufen sind, hat er veröffentlicht schon. Das war 2012 oder 2014. In der Zeit hat er das Buch rausgebracht und da gab es andere, die ähnlich schon Alarm geschlagen haben. Das hat nur Insider interessiert. Aber jetzt haben alle Leute das am eigenen Leibe gespürt, was passiert, wenn man das Opfer wird von diesen kriminellen Machenschaften. Das Ganze, was da läuft, das ist die Technik der Mafia. Das ist Schutzgelderpressung. Die machen uns Angst. Da kann eine Pandemie kommen. Da müsst ihr Verträge abschließen, über 30 Milliarden in Europa. Müsst ihr abschließen, dann müsst ihr das bereithalten für eure Bevölkerung, dass sie mehrfach diese Spritzen kriegen können. Und dann werden solche Geschäfte gemacht. Und wenn ihr das nicht macht, dann werdet ihr ja sehen, was ihr davon habt. Und dann bringen sie ein paar Leute um und schmeißen ein paar Scheiben ein. Das macht die Mafia. Und die hier bringen ein paar Leute um bei den Twin Towers oder jetzt in Bergamo und anderswo. Und damit wir auch wissen, oh, wir müssen da parieren, wir müssen da mitmachen. Das sind Mafia-Methoden, die sie verwenden. Ja, das müssen wir lernen. Wir müssen uns schützen davor. Diese internationalen Organisationen, in die politischen Entscheidungen verlagert werden, die Europäische Union, die Kommission oder die WHO, World Economic Forum, wo Dinge geplant und beschlossen werden, die nie irgendwie im Parlament mal irgendwie spruchreif gewesen sind oder diskutiert wurden in der Bevölkerung. Nein, das wird einfach gemacht. Diese ganze One Health Geschichte, die da jetzt läuft von der WHO, wo unheimlich viel Geld reingesteckt wird, wo Institute aus dem Boden schießen und Leute ihre Karriere machen können, nur weil sie denn irgendwas finden sollen, das was irgendwann mal gefährlich sein könnte, wo man uns wieder mit Angst machen kann. Die untersuchen die Kläranlagen in Deutschland mit einem PCR-Test auf gefährliche Keime.
Ja, das ist viel Spaß, da finden sie alles.
Wahnsinn, da findet man alles, auch das von den Katzen und von den Hunden, nicht nur von den Menschen. Da findet man immer was ganz Gefährliches, jederzeit. Und da kann man uns wieder Angst machen. Oh, in Freiburg oder weiß nicht wo oder in irgendeiner anderen Stadt, 170 Städte in Deutschland, in irgendeiner anderen Stadt wird plötzlich, guck mal, da war vorher gar nichts und jetzt plötzlich und Alarm. Was ist da los?
Ja, genau. Also abschließend frage ich ja normalerweise immer, was Sie den Zuschauern mit auf den Weg geben möchten. Das möchte ich diesmal nicht machen zugunsten einer anderen Frage. Und zwar sind Sie ein altes SPD-Urgestein und ich möchte gerne mal, auch als jemand, der der SPD lange Jahre sehr zugewandt war, möchte ich gerne mal von Ihnen wissen, was meinen Sie denn, was ein Willy Brandt oder ein Helmut Schmidt zu der heutigen SPD sagen würde und auch in dem Zusammenhang, was Sie für eine Figur gemacht haben während dieser Pandemie?
Wenn Sie Glück haben, können Sie einen lebenden Kanzler ja mal fragen, den gibt's ja noch. Ja. Aber ist so. Aber die haben sich ja auch entsprechend geäußert. Die haben ja sagen, also ich habe Helmut Schmidt mal in der Fraktion erlebt, da hat er uns die Leviten gelesen. Das war sehr eindrucksvoll, war großes Schweigen im Saal. Das war spannend. Also der hätte da sicherlich wieder anders mit umgegangen. Aber man weiß nicht, wie Politiker erpresst werden manchmal, weshalb sie Dinge mitmachen, die sie vorher nicht mitgemacht hätten.
Was heißt das, er wäre damit anders umgegangen?
Naja, er hätte versucht, das zu verhindern und das Leid von der Bevölkerung fernzuhalten. Also Willy Brandt mit Sicherheit. Das wäre, da bin ich mir sicher. Aber ich sehe keine Helden in der Politik. Also ich sehe da, muss ich sagen, Weil in der Politik geht es immer um Macht. Egal was, da geht es nie um die Sache. Und wenn jemand irgendwie beim Oder-Hochwasser den Helden spielt oder Helmut Schmidt in Hamburg beim Hochwasser. Hochwasser ist eine sehr gute Gelegenheit, den so seinen Ruf zu aufzubessern. Oder wenn man, oder der Kniefall von Willy Brandt, das waren natürlich tolle Einsätze, die sehr viel Publizität gebracht haben und sehr viel Glaubwürdigkeit gebracht haben. Aber wenn man den laufenden Betrieb ansieht in der Partei und in Fraktionen, das ist brutal. Die Parteien sind ja Einrichtungen, die nicht gewählt worden sind. Parteien sind, kann man gründen, wenn man viel Geld hat, kann man eine Partei gründen. Und dann kann man, wenn man die Medien auch noch kauft und gewinnt, also mit Geld kann man so ein Ding bauen. Und wir tun ja so, als wären die Parteien, wär das Volk. Das ist ja nicht wahr. Parteien sind von niemandem gewählt worden. Die Parteien sind aber die einzigen, die Kandidaten aufstellen. Direktkandidaten werden von der Partei aufgestellt. Listen werden von der Partei aufgestellt. Und wir dürfen dann nur noch zwischen den Parteien wählen, bei denen aber überall große Interessenkonflikte da sind. Da sieht man allein an den Karrieren der einzelnen Politiker, die dann nachher irgendwo im Vorstand oder als Hauptlobbyist dann irgendwo auftreten und vorher manchmal schon Lobbyisten waren, wie Herr Spahn. Also da gibt es, Parteien sind institutionell korrumpierbare Einrichtungen. Und das heißt, für diejenigen, die da gerne bestechen wollen und die in Einfluss nehmen wollen, die Lobby, für die sind Parteien ein Segen. Die müssen sich nicht mehr um jeden einzelnen Abgeordneten kümmern, die brauchen sich nur noch um die Parteispitze zu kümmern. Und die Parteispitze kann die Listen dann beeinflussen. Und da hat man keine Chance, irgendwo aufgestellt zu werden, wenn man da irgendwie kritisch ist in einer solchen Partei. Das habe ich erlebt. Ich bin aus Zufall reingerutscht in den Bundestag beim ersten Mal. Auf der Liste, auf Platz 10. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Und dann nachher war ich drin und dann habe ich das gemacht, was ich richtig fand. Und da wurde ich immer direkt gewählt. Und zwar gegen den Willen meiner eigenen Fraktion, meiner eigenen Partei. Die wollten mich immer loswerden. Die haben immer Gegenkandidaten aufgebaut, gegen mich. Das heißt, ich bin SPD-Urgestein, ich bin gesteinigt worden in der SPD immer wieder. Also ich war völlig illusionslos nachher. Deshalb war ich ja auch so, bin ich ja auch dann im Europarat, das habe ich als zweite Plattform benutzt, um Dinge, die ich wichtig fand, zur Sprache zu bringen. Wie zum Beispiel das Gewaltmonopol des Staates oder wie zum Beispiel die Unabhängigkeit der Medien. Überall da habe ich Berichte gemacht. Oder die ganze Bioethik-Debatte, das waren so grundlegende Debatten. Darf man Gene patentieren oder nicht? Das sind Themen, die habe ich versucht auch zur Sprache zu bringen, dass es Diskussionen darüber geht. Auch in der Enquete-Kommission, die ich ja auch sogar gegen Schröder mal durchsetzen durfte. Das war etwas, ich habe in der Politik, glaube ich, ein bisschen was erreichen können.
Also ich gehe davon aus, dass Sie gesagt haben, Gene kann man nicht patentieren. Also ich habe das ja selber mal gebracht, wo ich dann sage, sag mal, was wollt ihr denn da jetzt patentieren lassen? Also ihr habt gelernt, den biologischen Code zu lesen. Also ihr könnt lesen, das wollt ihr jetzt patentieren lassen? Ja. Steile Nummer. Also das ist ja unglaublich. Ja,
das machen sie doch. Die machen die Buchstaben, die lassen die Buchstaben patentieren. Und wenn wir das Brustgen, dieses Brustkrebsgen da haben, da gibt's ein Patent drauf. Und dann in Holland wollen welche, die haben plötzlich festgestellt, oh, Prostatakrebs hat auch was mit diesem genetischen Abschnitt zu tun und wollen da jetzt forschen. Dann stellen die plötzlich fest, die müssen Patentgebühren zahlen, weil sie den gleichen Genabschnitt benutzen wollen.
Das ist natürlich das
grobe Unfug. Das lohnt sich nicht.
Ja, natürlich. Also das ist natürlich ein grober Unfug. Die Natur erfindet das, oder man könnte sagen, die hat das vorher schon mal komponiert, zusammengefügt, im Sinne des Wortes. Und jetzt kommt da jemand anders und sagt, huch, ich kann es lesen, ich habe da was gefunden. Das ist so, wie wenn ich mich jetzt hinsetze und ein neues Stück als Musiker schreibe, und dann sage ich, dann nehme ich ein Versatzstück von Beethoven, dann nehme ich ein Versatzstück von Johann Sebastian Bach und behaupte, das wäre mein Stück am Ende. Ja, und jemand, der da genau aufpasst, würde sagen, pass mal auf, GEMA, ihr kriegt dafür überhaupt keinen einzigen Cent dafür. Weil das hat alles geklaut.
Ja, klar.
Genau. Gut, Herr Dr. Wodak, vielen, vielen herzlichen Dank für diese Einsicht. Und ich glaube, dass was es jetzt auch in das Intro schaffen wird, ist Ihre Aussage von wegen SPD-Urgestein, ich wurde von denen gesteinigt. Also das werde ich jetzt wahrscheinlich in die Intro mit reinnehmen. Ja, da bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen für dieses Gespräch. Das war sehr erhellend, auch in vielen Details, die man noch nicht so ganz genau wusste. Und da haben Sie wieder Licht ins Dunkel gebracht. Und wie gesagt, die Puzzlestücke zwischen dem, was Sie jetzt ausgesagt haben, was an Tom Lausen und viele andere Leute sagen, die setzen sich jetzt zusammen und man sieht dann so langsam das Gesamtbild. Und was am Ende übrig bleibt, ist ein ganz anderes Bild, nämlich keine Pandemie. Das ist eine komplette Inszenierung. Ja, also ja. Daily Soap könnte man sagen, die da gelaufen ist. Vielen herzlichen Dank. Ja, liebe Zuschauer. Ja. Liebe Zuschauer, wenn Sie meinen, dass dieses Gespräch es wert war, dass auch Ihr Nachbar davon erfährt, dann gehen Sie zu ihm hin und sagen ihm das, dass es das Gespräch gegeben hat bei apolut.net. Vielleicht haben Sie Glück, dass der Nachbar das auch seinem Nachbar wieder weitersagt. Und so, nur so kommen wir weiter, weil wir haben das große Problem, dass wir im digitalen Bereich, anders als im analogen Bereich, werden wir blockiert. Das heißt also, wir finden nicht auf YouTube statt, weil dort ständig Kanäle von uns gesperrt werden. Wir haben vielleicht das Glück, dass andere Leute unsere Videos ab und zu mal in Kopie nochmal online stellen, aber das kann es ja dann nicht sein. Also deswegen die Aufforderung, gehen Sie aktiv hin und sagen Sie es Ihren Bekannten, dass es Apolut gibt. Apolut.net, dort sind wir zu finden. Wir sind auch in den sozialen Medien zu finden, Klammer auf, noch, Klammer zu. Und da finden Sie uns zum Beispiel auf X, ehemals Twitter, oder auf Getter oder auf Telegram. Wo das genau ist, gucken Sie bitte nach bei apolut.net und dort finden Sie auch die Spendeninformationen. Wenn Sie meinen, es ist den ein oder anderen Euro wert, diese Sendung, dann schauen Sie bitte mal, wie und wo Sie uns da spenden können. Achten Sie darauf, wir haben neue Kontodaten, denn auch das alte Konto wurde mal wieder gesperrt. Da sehen Sie, mit welchen Methoden dann gearbeitet wird. Man hofft darauf, dass die Zuschauer müde werden und den Kontowechsel nicht mitmachen und dass dann so halt dem Medium, was dann unliebsame Veröffentlichungen macht, der finanzielle Boden entzogen wird. Ja, da bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe darauf, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es denn heißt Apolut im Gespräch, und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht, je nachdem, wann Sie einschalten. Machen Sie es gut.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.